liebe Hörerinnen und Hörer vom Pflaster Nr.
13.
Am 15.03.2013. Hallo Christian.
Hallo Stefan.
Ich möchte gerne dieses Pflaster, unabhängig davon, dass es, dass wir Themen hätten, über die man tatsächlich reden kann, mit 3 Takten Musik beginnen, auf die ich stolz bin. Also hier Amateurmusikstube Pflaster zu den interessanten netzpolitischen und kulturtheoretischen Beiträgen kommen wir dann später, die an Musik uninteressierten Spulen einfach 2 Minuten vor. Hat, kriegt 3 Dracheneier und ein Schwert namens Nidel. Und wer es nur erkannt hat wegen dieser Preise, bekommt zumindest einen Schulterklopfer von mir. Hast du es erkannt, lieber Christian?
Nein.
And who were you, the proud Lord said, that I must bow to you? Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold, in a coat of red, a lion still has claws. But mine are sharp and long, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, this lord of Castamere. But now the rains sweep o'er his halls with no one there to hear. Yes, now the rains sweep o'er his halls with no one there to hear. Jetzt?
Nein.
Das ist Rains of Castamere, das ist dieses Lied, das in Game of Thrones, also in der Buchserie Song of Ice and Fire, seit dem ersten Band die Geschichte begleitet, weil es immer wieder vorkommt. Das Lied vom permanenten Sieg des Clans Lannister.
Oh.
Zum Beispiel über den stolzen Lord von Castamere. Und für die Serie haben sie ein Lied draus geschrieben, das eben so klingt. Musiktheorie-Profis werden erkannt haben, dass es sich nur um gefakte Mittelalterlichkeit handelt, weil eine Quart drin vorkommt als angenehmer Akkord, was den Hörgewohnheiten erst ab ca. 1700 entspricht und also keinesfalls mittelalterliche Musik darstellen kann. Ja. So viel off-topic und off-professionalism. Now, Christian, du hast mir vor kurzem etwas gezeigt, du hast mir eine Buchkritik gezeigt, die ich abgesehen von ein paar Rechtschreibfehlern sehr spannend fand. Also die Buchkritik, nicht das Buch dazu.
Okay, ja. Also es ist hochgespielt worden, der Aufsatz vom MS Pro Michael Seemann auf seinem Blog Kontrollverlust. Das heißt Ego, die eierlegende Wollmilchsau des Bösen, und bezieht sich auf das Buch von Frank Schirmacher, Ego.
Frank Schirmacher ist dem einen oder anderen interessierten Hörer oder der einen oder anderen interessierten Hörerin bekannt als die eine Hälfte des Duo Infernale im deutschen Feuilletonbetrieb zusammen mit Rudolf Augstein. Also einflussreiche Persönlichkeit im Herausgeben bedruckten Papiers, das allmorgendlich dem Bodenpersonal des deutschen Kapitalismus an Börse und in Vorstandsetage Information und Sportteil liefert. Und dieser Herr Schirmacher schreibt eben gelegentlich auch Bücher, wie das eitle alte Säcke ebenso zu tun pflegen. Kürzlich wurde Schirmacher dadurch auffällig, dass er in einem anderen Buch das Internet in Bausch und Bogen und unter Verwendung ungenauer Begriffe für grauslich befunden hat. Und nun gibt es ein neues Buch, von dem ich bisher zu meinem großen persönlichen Glück nichts gehört habe. Das hat sich leider geändert, seit du mir die Rezension geschickt hast. Allein die Rezension hat mich dann wieder ein wenig versöhnt, weil sie selber spannend geschrieben war.
Also es ist jetzt gar nicht so leicht, so viel darüber zu sagen, außer dass die Rezension wirft ein paar interessante Punkte auf und interessante Sprechweisen, und die, wo eben ja sozusagen als Reaktion auf dieses, der Schirmacher hat irgendwie ein Unbehagen gegenüber des Finanzmarkt oder was auch immer, aber er formuliert den irgendwie ungeschickt und nicht besonders modern und sitzt auch irgendwie ein paar flachen Verallgemeinerungen auf, die als Ungelenk auf jeden Fall rüberkommen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, glaubt Schirmacher, dass man dieses ganze Phänomenbündel, das von Kapitalismus, von neoliberalem Kapitalismus, von der Entwicklung des Netzes zu dem, was es jetzt gerade ist, die sogenannte Krise, dass man alles das im Wesentlichen der Spieltheorie anlasten könne.
Ja, also und den Algorithmen, die sozusagen das Entscheiden übernommen hätten.
Also den aus der Spieltheorie abgeleiteten Algorithmen anlasten könne, woran zweierlei grob nicht stimmt, nämlich erstens sind die Algorithmen nicht aus der Spieltheorie abgeleitet, die da so verwendet werden. Und zweitens, oder sind die Algorithmen nicht alle aus der Spieltheorie abgeleitet? Und zweitens, kannst du die Welt, wie sie jetzt gerade vorliegt, nicht per Generalschlüssel darüber beschreiben, dass es halt jetzt Algorithmen gäbe, die wir verwenden, wo wir früher Menschen verwendet haben?
Ja. Also auf jeden Fall kommen wieder unser alter Freund, die Spieltheorie, kommt wieder sozusagen groß raus, als Thema zumindest. Und ich habe das auch, also ich habe das auch nicht verstanden, wie sich das entwickeln konnte, dass er meint, die Spieltheorie wäre irgendwie sozusagen was Böses oder etwas, was mehr Fehler produziert oder für Ineffizienz sorgt oder was auch immer. Das Argument ist völlig aus der Luft.
Ich glaube nicht, dass das Schirmacher das schreibt. Also ich habe das Buch ja nicht gelesen, die Rezension gelesen. Aber ich glaube, da geht es eher um sowas wie die Spieltheorie ist böse, weil sie unser Handeln versucht, rational zu beschreiben. Doch der Mensch, ach, er ist so edel und transrational, und Rationalität ist ja so pfui. So irgendwie.
Das kann sein, ja.
Und wenn du eben diese bösen, mechanistischen, verstehbaren Parameter anlegst auf Beschreibung und dessen, was wir tun, und auch auf die Steuerung von Dingen, dann als würdest du den Menschen dann etwas wegnehmen.
Ja.
Und das ist, wie du mir in deiner Mail so treffend geschrieben hast, rechte Kapitalismuskritik und eben nicht linke Kapitalismuskritik.
Wobei das in der Rezession kommt ja auch vor, dass im Feuilleton Schirmachers schnell mit als Linker assoziiert worden ist, dass er jetzt sozusagen ein Linker wäre. Und MS Pro sagt auch, dass er in dem Buch keinerlei Hinweise gefunden hätte, dass irgendwas in der Ideologie von Schirmacher links wäre. Also weder, dass er sozusagen die Verteilung des Kapitals kritisiert oder die soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Eigentlich kommt nichts davon vor. Also nur diese Haltung gegenüber der Technik, also eine gewisse Technikfeindlichkeit eigentlich hauptsächlich. Ja.
Oder, ja, das schreibt der Rezensent eh auch, die klassische Angst alter Säcke vor neuer Technik. Ja. Viel mehr bleibt nicht übrig davon. Und es ist eben nicht wirklich Kapitalismuskritik, sondern Modernitätskritik oder so. Sein Einwand ist nicht, dass Börsianer Milliarden verzocken. Sein Einwand ist, dass da nicht echte Menschen stehen, die aufgrund echter Gier und so weiter das Geld verzocken würden, sondern dass da ein Computerfehler wäre. Das natürlich sehr wohl echte Menschen aufgrund echter Gier Milliarden verzocken und eben nicht Algorithmen, das ist der Punkt, den er nicht erkennen darf. Weil er ja als Haus- und Hoflieferant für sinnstiftenden Unfug als Frankfurter Allgemeine Zeitungs-Heinz angestellt ist. Also, oder wenn sie ihn nicht gar gehört oder so, aber jedenfalls, wer in der FAZ schreibt, darf nicht verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, weil sonst ist er, glaube ich, seinen Job sehr schnell los. Also es ist so wie ein gläubiger Papst im Mittelalter, das wäre sie auch nicht ausgegangen.
Ein was?
Ein gläubiger Papst im Mittelalter, das wäre sie auch nicht ausgegangen. Ich meine, heute ist wurscht, aber...
Ein gläubiger?
Ein Papst, welcher glaubt, was er verzapft.
Aha.
Das wäre sich im Mittelalter auch nicht ausgegangen. Also...
Wie meinst du das?
Die Institution des Papsttums war ja im Mittelalter schon nicht dafür da, Segen und Freude über die Menschheit zu bringen, sondern ein Machtding, also eine Institution, die Funktion hatte, das Machtstreben der Kirche zu bündeln und der Kirche als weltliche Institution zu bündeln und zu stärken. Und das geht sich aus der Perspektive von im Bergpredigt zu den Gläubigen nicht aus.
Mhm. Aber
deswegen meine ich,
also man kann auf jeden Fall mal diesen Artikel empfehlen zu lesen, er ist auf jeden Fall anregend und liefert eigentlich gute Ansätze, also über die Sprache, mit der wir eigentlich gerne über solche Dinge reden.
Ja, tatsächlich wird ja, also das ist ja kein Schirmacher-Phänomen, das ist ja ein allgemeines Phänomen, dass über diese eigenartige Sorte Kapitalismus, in der wir uns gerade befinden, dieses globale Dings, die Art und Weise, wie das Netz funktioniert, bestimmte Fortschritte in der Technik, so geredet wird, als ob das ein Phänomen wäre, und zwar im Wesentlichen ein Fortschritt an Rationalisierung wäre, der da stattfindet, was es ja nicht ist.
Na, ich habe mir gedacht, mir ist ja dieses Schlagwort rechte Kapitalismuskritik so aufgepoppt und ich habe mir gedacht, da könnte man ein bisschen drüber reden, was das eigentlich sonst noch ist, rechte Kapitalismuskritik. Also ich hätte mir gedacht, dass du vielleicht ein bisschen, dass dir vielleicht dazu ein bisschen was einfällt. Ja, es ist meistens dieses die Angst vor den Technokraten oder was ist die rechte Kapitalismuskritik? die linke Kapitalismuskritik, die ist ja mehr sozusagen, Kapitalismus sorgt für ungerechte Verteilung und ist deswegen zu bekämpfen, oder?
Ja, also die Wurzel von ich meine, das hängt jetzt davon ab, was man mit links bezeichnet. Aber so wie ich das verstehe, ist der Kapitalismus als System der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Und wenn ich daran, ist ein bestimmtes System davon, und wenn ich daran bekrittle, dass es durchaus unerfüllte Leben produziert, unerfüllt, weil zu wenig zu fressen auf einzelnen Tischen ist, weil Leute, die nach Stand der Technik genug haben könnten, um erfüllt zu leben, nicht genug haben. Wenn das meine Kritik ist, dann würde ich das als fortschrittlich bezeichnen. Und das könnte man auch, gibt es Traditionen, die sagen, das ist links. Wohingegen eine Kritik an diesem System der Herrschaft und der gesellschaftlichen Produktion von Reichtum, eine Kritik, die das dahingehend kritisiert, ja, das ist ja jetzt viel zu viel Reichtum, den ihr da produziert. Da bleibt ja niemand mehr daheim auf seinem Hof und schneidet im Herrgottswinkel Speck von der Schwarte und betet zur Jungfrau. Weißt, also diese Kritik daran wäre dann rechte Kritik. Also es hat irgendwann mal in den 60er Jahren, eh schon ein alter Hut, jemand darauf hingewiesen, nein, es war eh Adorno, dass der Kapitalismus, also der richtige Kapitalismus, nicht dieser halbgare CSU-Scheiß, sondern der FDP-Kapitalismus, wenn du so willst, der Thatcher-Kapitalismus, dass der und der Marxismus und Kommunismus sich darin eigentlich einig wären, dass es gilt, die Produktivkräfte voranzubringen, mehr Klumper zu produzieren, weil Reichtum sich darstellt als Reichtum an Waren, an Gegenständen, genau, an Dingen einer Gesellschaft. Die Frage ist erstens dann, wie werden die verteilt und was bedeutet das? Ein linker Ansatz wäre dann zu sagen, das Problem liegt darin, dass es sich bei diesen erzeugten Dingen im Kapitalismus um Waren handelt. Nicht einfach um Sachen, sondern dass die sofort die Warenform annehmen. Und das gelte es zu bekämpfen. Ein anderer Ansatz sagt, das wäre dann, sagen wir eher der sozialdemokratische, nein, die Warenform stimmt schon. Es geht nur darum, dass man im Nachhinein, wenn die Produktion, die kapitalistisch organisiert wurde, wenn die schon geschehen ist, dass man dann ein bisschen nachjustiert und nachverteilt. Und alle diese Ansätze passieren leider immer auf nationaler Ebene, weshalb das Problem nie gelöst wird, weil immer dann die Volkswirtschaften zueinander in Konkurrenz stehen. Und das verkompliziert das Problem, weil nun wieder Linke und Rechte, also fortschrittliche und rückschrittliche Bilder davon existieren, wie man mit dem Internationalismus umgeht, mit dem Nebeneinander von verschiedenen Volkswirtschaften. Ob dieser Kampf durchaus zu beseitigen wäre durch Internationalismus, durch Zusammenarbeit, durch gemeinsame Spielregeln, durch ein gemeinsames Ding, das besser wird als die einzelnen Nationalwirtschaften, Nationalökonomien, oder, und das ist, was die FPÖ mit Europa der Regionen meint, ein Nebeneinander von miteinander möglichst wenig zu tun habenden kleinen Dingern, die möglichst in sich geschlossen sind und zwischen denen dann zwischendurch mal ein Intellektueller hin und her fahren darf, aber ansonsten bitte diese Volkswirtschaften möglichst getrennt zu halten sind. Das sind die zwei Ansätze dazu. Das wären auch zwei Kritiken an dem, was der Kapitalismus jetzt gerade generiert, dass er nämlich Nationalökonomien gegeneinander ausspielt. Dass Firmen sagen, hey, wenn ich hier keine Steuervergünstigungen kriege, dann gehe ich halt mit meiner Fabrik in einen anderen Staat und ich habe es da Arbeitslose. Und das ist ein ungelöstes Problem. Ja. Eine Klassiker rechter Kapitalismuskritik, den ich auch nicht umhin kann, noch irgendwie geil zu finden, und zwar nicht wegen seines hanebüchernen Inhaltes, sondern wegen seiner markigen Vortragsweise, ist dieses Ding hier.
Usura. With Usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face.
With Usura hath no man a painted paradise on his church wall.
Harp and lute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision. With Uzura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with. But it is...
Und so weiter und so weiter. Das ist der alte Ezra Pound. Großer Mussolini-Fan, amerikanischer Dichter, einer der zwei größten seiner Generation, gemeinsam mit T.S. Eliot, der ins faschistische Italien emigriert ist aus den USA vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dort Gedichte geschrieben hat. Und ein wüster Rassist, und je älter er wurde, desto rabiater in seinem Antisemitismus wurde. Dieses Gedicht Usura, Wucher, markiert den Punkt, wo er gerade noch nicht antisemitisch war in seiner Kapitalismuskritik. Da geht es darum, Wucher, ein Kreditsystem, das nur den Zins kennt und das möglichst viel Zins rausholen will, auch so ein Klassiker der rechten Kapitalismuskritik, das produziert schlechtes Wirtschaften. Da kann man ihm noch folgen. Ja. Da werden dann Dinge nicht dafür gemacht, dass sie lang halten, sondern dafür, dass sie, but it is made to sell and sell quickly. Ja. Ja, und nach diesem Punkt ist er dann abgebogen ins Wahnsinnige. Es heißen übrigens jetzt die Kulturzentren der neofaschistischen Jugendlichen in Italien Casa Pound nach diesem Dichter. Das ist deprimierend. Aber ja, so viel dazu.
Okay.
Das wären jetzt so einige Kleinigkeiten, die mir zu Recht der Kapitalismuskritik einfallen. Du hast eben als rechte Kapitalismuskritik die Zinskritik, also die Behauptung, das Wirtschaftssystem, das Ungleichheiten produziert, passt schon so. Hauptsache, es ist unabhängig von einem Kreditwesen, welches Anführungszeichen abstrakten Reichtum generiert. Also die zur Wirtschaftstheorie geronnene volkstümliche Erkenntnis, von nix kommt nix. Ja? Dann hast du die Berufung auf solche Figuren wie Pound oder den Schwundgeld-Heinzi, Silvio Gesell, dass dessen Theorie nicht funktionieren kann, das hat man in Argentinien gemerkt, als eine Regierung seine Theorien implementieren wollte und jetzt vor kurzem und damit gescheit baden gegangen ist. Der große Held, an den sich sowohl Pound, die Faschisten, die Neofaschisten jetzt in Italien und obskure rechte Randbewegungen in Österreich und Deutschland, wie zum Beispiel die FPÖ oder die NPD, anschließen, ist ein Bürgermeister der schönen Kleinstadt Wörgl. Wörgl in Österreich ist ein Wallfahrtsort für rechte Kapitalismuskritiker zwischen wirklich von der Seine bis an die Wolga. Weil der hat in der tiefsten Wirtschaftskrise in der Zwischenkriegszeit Schwundgeld eingeführt. Also dieses berühmte Tauschgeld, Regionalgeld, von dem diese Zinskritiker immer reden. Und auf regionaler Ebene und für kurze Zeit hat das tatsächlich gut funktioniert, hat beobachtbar genutzt. Das war in diesem einen Fall eine gute Idee.
Okay.
Ja. Das sind Dinge, die mir jetzt zu Recht der Kapitalismuskritik einfallen.
Also, um dann noch irgendwie dann den Bogen zu dem, was man so als ökonomische Prinzipien aufschnappt, aufzuspannen, ist ja sozusagen, ein moderner Ökonom würde ja auch sagen, dass Wucher ja tatsächlich auch nicht effizient ist. Das heißt, wenn es Kapital nur viel zu teuer gibt, was ja Wucher wäre, ne, dann wäre das natürlich auch ziemlich schlecht, weil das Risiko für Armut oder also es funktioniert halt einfach auch nicht. Oder man kann.
Der Begriff Wucher bezieht sich darauf, wenn ein Staat oder eine Gemeinschaft sich in eine Situation gebracht hat, wo jemand das Monopol auf Kredit hat.
Ah ja.
Und der kann dann natürlich Zinsen verlangen, was er lustig ist.
Genau.
Und das hat diese antisemitische Komponente, weil dieses Monopol gab es eben im Mittelalter für eine kurze Zeit in einigen Städten, nur für Nichtchristen, und das hat eben bedeutet Juden. Mhm. Das heißt, es war dann der Hofjud, diesen Begriff gab es lang, das war im Wesentlichen der Bankier vom Kaiser. Der Hofjude des Kaisers Karl II. Und so. Mhm. Das waren berühmte Persönlichkeiten. Also das hat, daher kommt dieser Begriff der Wucherer. Das wäre jemand, der ein Monopol hat, auf eine bestimmte Art von Kapital Zinsen einzuheben. Und wer ein Monopol hat und also keine Konkurrenz mehr zu fürchten braucht innerhalb des Kapitalismus, der kann natürlich seine Gewinnmargen so hoch nach oben schrauben, wie er lustig ist, was dann dazu führen wird, dass alles rundherum, was von ihm abhängt, was dieses Kapital braucht, verarmt.
Ja.
Klar, darauf bezieht sich der Begriff Wucher.
Genau.
Dass dieses Ding, diese Erscheinung aber nur eine Sumpfblüte des Kapitalismus ist und durchaus nicht die Ursache des Elends, übersehen diese Schwundgeldfreunde und Zinskritikerinnen und Zinskritiker. Ja.
Wobei es natürlich oft dort, wo Elend gibt, gibt es auch immer und oft noch Wucher. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, so in den Philippinen, so in den Slums, wo die Leute sich Geld ausborgen, um am Hafen Fisch zu kaufen und den sie am selben Tag noch verkaufen, und dann diese kurzfristigen Kredite, die sie oft nur einen Tag lang haben.
Das ist aber nicht Wucher.
Die aber eben nur, also weil sie sonst nirgendwoher Geld herkriegen, aber die sind natürlich zu fürchterlichen Bedingungen. Also
so sind zu fürchterlichen Bedingungen, aber Wucher wird es, wenn noch eine zweite Bedingung gegeben ist. Also der Unterschied zwischen Kredit und Wucher, auch das, ich spreche jetzt von Vokabular, auf das sich die Linken und die Rechten meines Wissens noch einigen können. Mhm. Der Unterschied, also Kredit wird dann zu Wucher, nicht nur, wenn eine Monopolstellung das ermöglicht, das ist ein Teil davon. Das andere ist, dass dieses Geld vergeben wird, unabhängig von der Möglichkeit, dass es zurückgezahlt wird. Also wenn das Argument ist, du brauchst mir nicht zeigen, wie du produzieren willst mit diesem Geld. Und deine Fischhändler müssen ja leben, die du gerade als Beispiel genommen hast. Und der Kreditgeber würde sich ja ins eigene Fleisch schneiden, wenn er Raten verlangen würde, die dazu führen, dass seine Kreditnehmer alle nicht mehr zurückzahlen können, also alle ausfallen auf einmal. Mhm. Er wird die Kreditrate genau so hoch ansetzen und genau so kalkulieren, dass sie gerade noch über die Runden kommen und keinen Cent niedriger. Das ist klar. Das ist noch nicht Wucher, das ist nur das übliche, grausliche, böse Gesicht des freien Marktes und des Gesetzes von Angebot und Nachfrage und repräsentiert alles, was an ihm falsch ist. Mhm. Ist, ja.
Okay.
Hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass es bei dem einen Gut, das zur Debatte steht, um Geld handelt. Also das sollte nicht dazu verleiten, den Zins und den Zinseszins als Ursache des Elends zu kritisieren.
Okay, aber dann versuchen wir nochmal die andere Sache, die du auch gesagt hast, sozusagen das Kapital, das dann abstrakt wird, das ist Rechten auch unangenehm.
Ja, bei denen sowieso alles Abstrakte unangenehm ist.
Okay, in dem Moment, wo das Geld nicht mehr da ist, um ausgegeben zu werden, sondern...
Na, wo das, also diese berühmte, was ich meine, ist diese berühmte Stammtisch-Aussage, das Geld, das nur mehr aus Nullen am Computer besteht.
Ja.
Was es ja tatsächlich tut. Aber dass man es sich eben nicht mehr in Fabriken und Schafen und Mannstunden vorstellen kann, was da an Geld rumfliegt. Diese Abstraktion.
Okay.
Dass die Wirtschaft sich vollends ins Abstrakte verschiebt. Die erste große Abstraktionsleistung war die Einführung des Geldes. Die zweite große Abstraktionsleistung war die Einführung von Dienstleistungen als Geschäftszweig eigenen Rechts. Also weg von Hausdienerschaft und so weiter und hin zu dem, dass es Friseure gibt. Die stellen nichts her, sondern die schneiden dir nur die Haare. Das ist ein Haarschnitt, das kannst du nicht nach Hause... Den hast du zwar, aber den kannst du nicht verpacken und jemandem schenken. So, okay. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und die dritte große Abstraktion ist dann, dass man nicht mehr mit Dienstleistungen handelt, sondern mit, egal ob, mit Optionen auf Dinge, mit Beteiligungen. Ja? Und diese Art von Geschäft, die gibt es ungefähr, geben tut es schon lang, aber im 20. Jahrhundert hat sie halt exponentiell zugenommen.
Ja.
Weil Handel sie, weil diese Art von abstrakten Wirtschaften erst den Fernhandel ermöglicht und umgekehrt Fernhandel diese Art zu wirtschaften begünstigt und noch vergrößert. Das ist ja ein weiterer Grund, warum das den Rechten suspekt ist, weil da doch Austausch passiert.
Okay, das ist das ist eben nicht konservierend.
Ich verstehe den Begriff nicht, aber...
Also das ist nicht konservativ, wenn Austausch passiert.
Nein, ich würde das jetzt, das war jetzt von mir polemisch. Mhm, also okay. Natürlich, also in dem Sinne von ins lächerlich Radikale hinüber gedacht, ja?
Okay.
Gibt es zum Beispiel den Herrn Oliveira, das ist ein Geistlicher und er ist tatsächlich, er war tatsächlich Mitbegründer von etwas, das sich Gesellschaft zum Schutz von Familie, Privateigentum und noch sowas.
Okay.
Tradition, Familie und Privateigentum oder irgendwie so nannte. Und dieser Mensch hat ein langes, langes, langes Manifest geschrieben, in dem er versucht, eine Geschichte zu schreiben über Revolution und Gegenrevolution, davon ausgehend, dass die Gesellschaft im europäischen Mittelalter um circa 1200 perfekt und gottgewollt war. Das schreibt er auch so. also quasi alles, was danach kam, verdankt sich dem bösartigen Eingriff des Vaters der Lügen, Satan. Und der Vater der Lügen bediente sich dazu eben der Mittel, zum Beispiel des Fernhandels. So, ja. Die Denkweise.
Okay.
Also ins lächerliche Extrem gedacht. Es gibt diese Publikation online. Es stellt durch und durch verschwendete Lebenszeit dar. Ist aber unterhaltsam wie Sau. Ich stelle den Ding unten hin,
okay.
Wenn er noch da ist. Ja.
Okay.
Ja, falls es wen interessiert, in Österreich haben zumindest noch vor einigen Jahren der österreichische Ableger dieses Verbandes zum Schutz von Familie, Tradition und Privateigentum oder so, haben bis vor einigen Jahren noch empfohlen, ÖVP zu wählen. Falls es wen interessiert.
Okay.
Mich würde interessieren, warum du dich für diese rechte Kapitalismuskritik schon interessiert hast.
Na gut, also ich bin drauf gekommen, weil ich mir einen Podcast von Anatol Stefanovic angehört hat, wo also ein österreichischer Wissenschaftsblogger, der Florian Freistetter, da war. Und die haben das am Beginn kurz erwähnt, dass der Artikel eben, also dass die Rezension sehr interessant geschrieben ist. Und lustigerweise, die haben sozusagen auch diesen Exzerpt, also den einen Impuls draus, du hast sofort übernommen, dass das ja rechte Kapitalismuskritik ist. Und ich habe mir gedacht, so richtig ganz genau verstehe ich nicht, warum das jetzt rechte Kapitalismuskritik ist. Und dann dachte ich, da kann ich dich mal dazu befragen.
Also die Kurzfassung ist, der Kapitalismus war transformiert. Also das, was wir mit Kapitalismus meinen, einfach die Herrschaft des Bürgertums und seiner Produktionsweisen über die Art, wie wir als Gesellschaft Reichtum generieren, ja. Die hat Sachen verändert. Zum Guten wie zum Schlechten. Insofern sie die Gesellschaft auf eine neue Stufe gestellt hat und Mittel bereitgestellt hat für weitere Entwicklung. Linke Kapitalismuskritik ist, wenn du sagst, okay, das ist passiert, jetzt haben wir aber dadurch Elend und Armut und Scheißdreck. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen diesen Zustand wiederum transformieren. Wir müssen wieder auf eine Stufe weiter. Das wäre im gröbsten und abstraktesten linke Kapitalismuskritik. Und eine Kapitalismuskritik, die sich darauf beruft, dass das jetzt ja alles seit dem Kapitalismus so entfremdet ist, ich benutze den Begriff jetzt im weiten Sinn, nicht im marxischen engen Sinn, sondern im weiten Sinn. Also, dass das jetzt ja alles so abstrakt ist und entfremdet ist und keiner kennt mehr seinen Platz und man kennt sie nicht aus und die Kinder haben schon wieder einen Leichenhaarschnitt und vor 100 Jahren hätte es das nicht gegeben. Eine solche Kapitalismuskritik, in der wird auch meistens die Kritik am Elend abwesend sein, das der Kapitalismus generiert, ist dann, würde ich als rechte Kapitalismuskritik, als reaktionäre Kapitalismuskritik begreifen.
Ja.
Ja, sowas. Das ist übrigens, das passt auch auf unseren neuen Papst. Was sagst du zu dem?
Ich weiß nicht viel von dem. Also ich habe nur eine kurze Zusammenfassung gehört und die war im Wesentlichen, er ist noch immer gegen Schwule.
Ja. Ja, der Bär scheißt im Wald.
Also, ich weiß auch nicht, ob mich das jetzt noch mehr, wirklich mehr interessiert. Also.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Hast du deinen Austritt aus dem Verein schon vollzogen?
Ja, ja.
Ja, gut. Ich kenne ja Leute, die es noch immer nicht geschafft haben.
Ja?
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so ein Phänomen, wo ich mich auch wundere, warum das so selten direkt angesprochen wird. So die Fähigkeit von einem Menschen, Teile von ihrem Leben abzutrennen, so compartmentalize, also auf Englisch würde ich sagen
compartmentalize.
Compartmentalize, ja. Sozusagen immer sozusagen noch für einen bestimmten Bedeutungszusammenhang ist das okay oder es schadet auch nichts. Und wo man doch in einem anderen Zusammenhang eigentlich schon längst in einer anderen Welt lebt und wo tatsächlich dass das jetzt alles irgendwie zusammenpasst, das Bedürfnis einfach nicht so groß ist, als wie, dass man halt in jeder dieser Situationen halt mitschwimmen kann. Das ist so eine Sache, wo ich mir immer wieder erstaunt bin, wie groß die Fähigkeit ist, weil ich habe irgendwann einmal eben diese Fähigkeit nicht mehr gehabt und nicht mehr geschafft, diese einzelnen Abteilen einfach so nebeneinander herleben zu lassen, sondern gesagt, es geht nicht. Ich muss irgendwie ein halbwegs kohärentes Weltbild zusammenbasteln, sonst weiß ich überhaupt nicht mehr, wem ich glauben soll. Und dann musste natürlich Pseudowissenschaften und Kirche gestrichen werden. Da war keine Wahl mehr. Da gibt es einfach. Es geht dann einfach nicht.
Das ist dieses Ding, über das ich ein paar Mal, ich weiß nicht, ob beim Pflaster auch schon, aber ich habe ein paar Mal in letzter Zeit begonnen, vor allem wenn ich genug getrunken hatte, ausführlich darüber zu reden, wie toll ich das finde, dass Popkultur, wie zum Beispiel My Little Pony oder Star Trek oder so,
ja.
Also das Vorhandensein von Fernsehserien und Popmusik, mit der man sich identifizieren kann, das zerstört hat, dass die Hoheit über die gemeinschaftsstiftende Erzählung und die Hoheit über die Erzählung, die uns erklärt, wie die Dinge wirklich sind, dass das in eins fallen muss, wie bei der Kirche zum Beispiel. Die Kirche gewinnt ja ihre Macht daraus, dass diese beiden Dinge in eins fallen. Das ist ja, was Religion macht.
Ja.
Und dass wir es einfach durch die Popkultur, dass die Popkultur tatsächlich das erste Angebot ist, das weltweit funktioniert und das gut funktioniert, dass diese beiden Funktionen voneinander trennt. Du kannst wirklich ein emotional ausgefüllter Mensch sein, ohne dich mit So-Seins-Deutungen, mit wirklichen Weltdeutungen zu beschäftigen. Und für den Teil ohne dich mit So-Seins-Deutungen zu beschäftigen und für den Teil von gemeinschaftsstiftende Erzählung, wenn du so willst, soziale Erzählung, hast du, keine Ahnung, Star Trek.
Okay.
Ja. My Little Pony.
Ja, ja.
Also Phantom wäre wirklich die große humanisierende Kraft.
Oder so ähnlich, ja. Also Ich habe, wie ich Alexander Kluge gelesen habe, der hat dann und seine ihm oft zugehört habe, da ist er das klar geworden, wo er sagt, er spielt ja Erzählungen im Allgemeinen eben diese, also die, gibt er sehr viel Gewicht in seinem Weltbild. Er sagt einfach, Erzählungen sind einfach das, die Gefühle und Orientierung in den Bereichen, in den Fragen stiften, wo eben sozusagen rationale Entscheidungen gar nicht möglich sind. Und man sagt eben, dass einerseits ist er fasziniert davon, wie robust Gefühle sind, das heißt, wie lang manche Dinge und manche Kultureigenschaften eigentlich brauchen, um sich tatsächlich zu ändern. Und auf der anderen Seite auch so die Geschichte von, dass er hat diesen wunderschönen Erzählungsband rausgebracht, so ein grottiges Buch, das heißt Lebensläufe, wo er auch gesagt, Lebensläufe haben so eine spezielle Bedeutung, weil ein abgeschlossenes Leben, ein fertiges Leben, ist dann auch immer fertig, gedeutet zu werden. Und weil wir viel Spaß dran haben oder auch das was natürlich kommt, können sozusagen Lebensgeschichten werden ganz schnell zu diesen moralischen Erzählungen, zu diesen wertebildenden Erzählungen. Und und natürlich passt alles andere da auch ganz gut rein.
Dieses Wertbilden ist ja auch fast schon biologisch notwendige Funktion.
Ja.
Das Rudelaffen, des haarlosen Rudelaffen, der wir sind. Was nicht bedeutet, dass ich hier eine anthropologische Konstante generiert habe, weil der Mensch entwickelt sich ja zum Glück weiter. Der Mensch kann sich ja selber transformieren. Aber das, wo wir herkommen, haarloser Affe, hat diese wertstiftende Erzählung als notwendige Überlebensfunktion.
Ja, genau. Also manche Biologen würden sogar argumentieren, sozusagen die jetzige Evolution von den Menschen, da passiert gar nicht mehr so viel biologisch, sondern es sind halt mehr die Gesellschaften, die miteinander konkurrieren und die als Ganzes überleben oder als Kulturkreise überleben oder nicht oder dominant sind oder nicht.
Also das, wie ihr es gehört, das fällt mir dazu jetzt nur als Assoziation ein, aber ich habe es jetzt vor kurzem gelesen, ich finde es total geil. Sie sind draufgekommen, dass bei irgendwie einem Hunderttausendstel der Bevölkerung oder so, sind sie durch Zufall draufgekommen, weil sie eben einen so einen Typen gehabt haben bei einem Blutscreening, in ungefähr einem Hunderttausendstel der Bevölkerung distinkte Neandertaler-Gene, die nicht Homo sapiens-Gene sind, zu finden sind. Das heißt, sie haben die Smoking Gun für, wie sagt man, Interbreeding zwischen Homo sapiens und Neandertaler gefunden vor einigen Monaten.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die Quellen für Neandertaler-DNA sind wahrscheinlich nicht so so ergiebig.
Also das, ja, und wenn es nicht Neandertaler waren, dann waren es Aliens. Aber halt irgendwie so eine Sequenz, die, wo der zuständige Wissenschaftler gemeint hat, okay, das ist irgendwie... Evolutionär geht sich das nicht aus, dass das Homo sapiens ist.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Also die aus Fossilien und aus alten Knochen gefunden DNA zu rekonstruieren, wenn es wirklich also mehrere 10.000 Jahre alt ist, ist wirklich schwierig. Also da es gibt einfach so viele Bakterien und Sauerstoff allein schon nagt an allen Ecken und Enden. Das heißt, man findet extrem, wenn man DNA-Stücke findet, extrem kurze Fragmente. Und das ist halt dann schon schwierig, längere DNA-Stücke da raus zu rekonstruieren. Das ist schon sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass es ein Neandertal, das Neandertaler-Genom, es gibt sicher ein
paar Spuren. Nein, es ist nicht das Neandertaler-Genom, sequenziert das nicht. Aber es ist ja zum Beispiel, ich meine, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass es diverse Retroviren gibt, die absolut nichts mit Homo sapiens zu tun haben und die wir auch komplett in unseren Gensequenzen drinnen haben und weitervererben, ohne dass die je, wie sagt man, wenn Retroviren, die brechen ja nicht aus, sondern die werden, wie sagt man, werden die latent, werden die...
Ich weiß es jetzt nicht genau, aber mir kommt vor, Retroviren ist einfach nur eine Sparte von Viren und die gibt's.
Ja, was sind Viren? Viren sind Dinger, die Erbgut ändern. Und was ich meine ist, wir haben ja so...
Viren sind so diese Lebenswesen, die Devices zum Vervielfältigen der DNA nicht selbst haben, sondern angewiesen sind auf eine Wirtszelle, um sich zu vervielfältigen, das sind Viren.
Und wir haben da so Teile, wir haben da so Teile in unserer DNA noch von irgendwelchen.
Genau, weil eben Viren sich dazu so vervielfältigen, weil sie DNA-Stücke einbauen oder in die Vervielfältigungsdevices und von den Zellen einschleusen und zum Teil dann eben auch sich wirklich in die DNA einbauen und dort dann auch bleiben können. Ja, also. Jetzt sind wir da gelandet, aber...
Du wolltest eigentlich darüber reden, wie das ist mit der sinnstiftenden Erzählung nach Alexander Kluge und dem, dass der Mensch am Ende seines Lebens zurückblicken möchte, und das ist ja das eigentliche Ziel, wie wir das individuelle Leben aus dem bürgerlichen Roman oder so gelernt haben, dass du am Ende deines Lebens zurückblickst auf das Leben und sagst, ja, das hat diesen oder jenen Sinn ergeben. Da wird dieses oder jenes Muster deutlich.
Ja, wobei das mit dem Sinn, das ist eine Kategorie, die mir nicht mehr so klar ist, was das wirklich ist.
Nee, die ist heute nicht mehr klar. Das ist ganz, ganz klar. Aber das ist so dieses, dass diesem Art Leben will gedeutet sein.
Ja, also der Punkt ist tatsächlich, in dem Moment, wo Religion nicht mehr die Quelle von Moral ist, kann man irgendwie annehmen, sozusagen, moralische Werte sind im Wesentlichen willkürlich gewählt und werden vielleicht, wenn sie dann gesellschaftlich werden, zum Art Kodex, zum Gesetz oder was auch immer. Und das ist sozusagen, und man kann von meinem jetzigen oder meinem modernen Weltbild aus eigentlich Moral nur noch so allgemein beurteilen oder führt sie wirklich zum besseren Leben oder nicht. Also eigentlich nur durch Erfahrung, und das ist natürlich auch oft sehr schwierig, aber das ist eigentlich die einzige Kategorie, die noch irgendwie gilt. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, wo so Wertesysteme noch also einfach nicht gesetzt sind und auch nicht gesetzt sein müssen. Und dort wird sie halt irgendwie durch Erzählungen geprägt und geformt und gibt eben sozusagen für viele Alltagsentscheidungen die Wege frei, weil wenn man zum Beispiel Luhmann liest, der stellt immer die Entscheidung so in den Mittelpunkt. Also eigentlich alles Denken geht darauf aus, dass du Entscheidungen triffst oder Unterscheidungen triffst. Und wenn du sozusagen in vielen Bereichen des Denkens gibt es leicht unterschiedliche Mechanismen, wie man so Entscheidungen trifft. Also es gibt die Entscheidungen sozusagen der empirischen Wissenschaft, es gibt die Entscheidungen, die gesellschaftlich legitimiert sein müssen, weil sie für alle gelten, weil sie sozusagen einem Rechtssystem angehören. Und es gibt dann eben auch Entscheidungen, die kein formales Gerüst haben, sondern die man jeden Tag trifft, aber die eben auch sozusagen kognitive Entscheidungen sind, wo ich sage, ich mache das eine oder das andere oder ich mache jetzt etwas nicht, wo ich einen Drang verspüre, sondern es wird durch eine Hemme, ein anderes Hemmnis sozusagen überspielt, dass ich es dann doch nicht mache. Also diese Instinkte und Ideale und so, die halt in einem von sich her kämpfen, ne? Also die irgendwie alles Teil von der Kultur sind und von dem, wie wir unser Leben leben, und die, wenn man eben sie nicht mehr moraltheologisch beurteilt, muss man sie eben anders beurteilen, und das ist natürlich ganz schwierig.
Du meinst, wie geht man mit dem Umstand um, dass der Mensch einen Instinktapparat besitzt und denselben wohl mit dem Schimpansen mehr oder weniger teilt? Wenn man nicht mehr die Welt einteilen kann, ist in hier ist die Seele, da ist der Leib, das Tier.
Ja.
Wenn man das nicht mehr, ja. Ja, eben, an der Stelle braucht man dann eben. Ja, ich finde, was man an der Stelle braucht, ist Vokabular. Vokabular, um im Alltag, nicht wenn man so dampfplaudert wie wir zwei jetzt, sondern im Alltag schnell mal zu vermitteln, welcher Teufel einen da geritten hat, als man dies tat, oder warum man denn hier das macht. Vokabular, das man im Alltag verwendet, um das mal schnell zu kommunizieren. Ja.
Okay.
Ich glaube, das ist.
Aber vielleicht machen wir das anders mal, weil. Also, ich tue mir heute gerade ein bisschen schwer.
Wir tun uns beide schwer. Wie der Anfang des Podcasts auch zeigt.
Die Geschichte ordentlich.
Ich habe so was Schönes, ich habe so etwas Schönes gelesen in Distrusted Particular Flavor von Gibson.
Ja?
Mhm.
Was ist das für ein Buch?
Das ist so eine Sammlung von Gibson-Aufsätzen,
okay,
über Leben und Schreiben. So lauter kurze Aufsätze, die er bei dieser oder bei jener Gelegenheit mal veröffentlicht hat oder Reden, die er gehalten hat und die dann als Buch erschienen sind. Und da schreibt er, I belong to a generation of Americans who dimly recall the world prior to television. Many of us, I suspect, feel vaguely ashamed about this, as though the world before television was not quite, well, the world. The world before television equates with the world before the net. The mass culture and the mechanisms of information, and we are of the net. To recall another mode of being is to admit to having once been something other than human.
Okay.
Was ein Satz ist, den ich nur unterschreiben kann. To admit to once have been something other than human. Und meine Liebste hat mir vorgeworfen, ich wäre ein übermäßig begeisterter Propagandist.
Ja, aber das ist tatsächlich, ich meine, es ist tatsächlich dieser Blick auf die Geschichte, dass dass man früher etwas anderes als Mensch war.
Nicht da, also,
oder dass man weniger menschlich war.
Ich würde so sagen, das Gespräch haben wir schon geführt, da war die Lyrie noch 5 Monate alt. Warte mal, das ist also lange her. Ich würde es so sehen, dass da... dass was wir meinen, wenn wir das Wort Ich verwenden, sich zwischen den Kulturen und zwischen den Zeiten sowieso ändert, dass einen großen Einfluss darauf die verschiedenen Werkzeuge ausüben, die wir verwenden. Aber das war eben bis jetzt immer nur das Wort, was bedeutet Ich? Sind wir noch, also kann ich mich mit einem Bauern aus dem 13. Jahrhundert überhaupt noch unterhalten? Versteht der überhaupt, worauf ich mich beziehe, wenn ich so grundlegende Sachen sage, wie ich fühle mich wohl, ich fühle mich unwohl, können wir überhaupt das Gleiche verstehen? Können wir das verstehen?
Ja. Ja.
Aber, dass sich in den letzten 50 oder 100 Jahren strukturell etwas getan hat, was neu, also was wirklich weltgeschichtlich, menschheitsgeschichtlich, möglicherweise die Geschichte des Universums betreffend neu ist, nämlich, dass wir als Spezies, dadurch, dass wir diese Erzählungen bewusst steuern, die unsere Gruppenzusammengehörigkeit steuern, ja? Dadurch, dass wir die bewusst ändern, dass wir die bewusst umschreiben können, dass wir dadurch und durch die Durchdringung von Technologie und Fleisch zu etwas anderem werden. Ich finde das cool.
Ja. Yeah.
Ob das stimmt, ist eine Frage, aber es ist ein schönes Bild.
Ja, das ist eigentlich überhaupt das schönste Bild an der ganzen Geschichte, nachdem ja Erzählungen, also Geschichten erzählen, ist ja das, was tatsächlich jeder macht. Und insofern arbeitet jeder mit an dieser Kultur des Erzählens, die uns umgibt. Und insofern ist das doch ein ganz anderes Bild als die Kultur, die offenbart ist. Das ist einfach so, das hat wirklich nichts mehr damit miteinander zu, mit einer religiösen Quelle und einer hierarchisch organisierten Quelle von Erzählungen und dieses andere Bild, dass eigentlich alle Erzählungen auf demselben Level sind, dass es dann die Erzählungen sich nur noch darin unterscheiden, wie schnell sie sich verbreiten, also welchen, wie gut sie als Meme funktionieren hauptsächlich. Ja? Und dann eben auch sozusagen, ob sie längerfristig, wenn sie als der Gesellschaft dienlich sind und die Gesellschaft also Grund hat, das weiterzuerzählen. Ja? Mhm. Also da ist tatsächlich jedem ein Stück sozusagen jedem zumindest prinzipiell die Möglichkeit gegeben ist, alles zu kritisieren, alles zu ändern. Ja.
Der Wiki-Approach zu dem, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Ja.
Wunderschön. Ich bezweifle nicht an, dass jeder halbwegs befähigte Ingenieur oder wie heißt das Ding, Telematiker, der uns zuhört, sich denken wird, na, ihr habt eine Ahnung von dem, was sich so im Computer Science tut. Nein, wir haben keine Ahnung, wir sprechen von Erzählungen.
Wobei
das eine und das andere nicht geht.
Wobei, das ist natürlich so eine Sache, ich verstehe den Konflikt nicht wirklich, weil...
Ich wollte damit nur sagen, dass es mir leicht fällt, von Erzählungen zu reden.
Ja.
Unter anderem deswegen, weil ich schlicht und ergreifend nicht imstande bin, HTML zu schreiben.
Ja, wobei es natürlich schon eine Sache, zum Beispiel die Idee von dem Meme, sozusagen, dass Informationseinheiten, die sich kopieren können und die durch Nachahmen, also das Meme von Nachahmen, sich vervielfältigen, das ist natürlich was du hier was du einem Telematiker oder einem Informationstheoretiker schon gut erklären kannst und was perfekt in die Sprache so hineinpasst.
Okay.
Also das ist ja auch, vielleicht haben wir da auch immer noch Gelegenheit, da gibt es eben dieses großartige Buch von James Gigg, The Information, der eben versucht ein bisschen herauszuarbeiten, dass im 20. Jahrhundert mit dem Wort Information sowas Ähnliches passiert ist wie mit dem Wort Energie nach der ersten wissenschaftlichen großen Revolution mit Newton und Galileo. Wo er sozusagen, wo er sagt, zum Beispiel das Wort Energie war, bevor es den Begriff potenzielle Energie gegeben hat und Kräftegleichungen, war es ein viel schwammigerer Begriff und ist für viel mehr verschiedene Dinge angewandt worden, die gar nicht so eng, also gar nicht so eine enge, eindeutige Bedeutung haben. Also erst durch diese Entwicklung, Energiebegriff und der Bedeutung in Mechanik eigentlich und dann später in der Wärmelehre und der Thermodynamik das Wort Energie eigentlich hat eigentlich die Bedeutung bekommen, die wir dem jetzt zuschreiben. Und er sagt, in den 30er Jahren und im 20. Jahrhundert ist mit dem Wort Information was ganz Ähnliches passiert. Weil er sagt, in den 30er Jahren, wie der Shannon sich hingeschrieben hat und sein Buch über sein Artikel über die Information, über die Übertragung von Informationen über einen rauschbehafteten Kanal geschrieben hat, hat er Belege gefunden, dass er sich noch nicht sicher war, dass er das jetzt Information nennt. Also Intelligence war durchaus auch ein Bewerber für das Wort. Ja?
Siehst du, und mir wäre jetzt automatisch Data als Wort eingefallen ist, als erstes.
Ja, oder was Ähnliches. Auf jeden Fall, es war überhaupt noch nicht klar. Also es war einfach noch nicht so sicher, dass es hier jetzt um Informationen geht. Das Wort war einfach noch nicht so wichtig, es war noch nicht allgegenwärtig. Da haben sich noch Leute entscheiden müssen, dieses Wort zu benutzen. Und
sagt er nirgends, oder? Shannon selber sagt nirgends, dass die Frage offenbar...
Ich weiß nicht... Ich,
oder wo hast du die Info?
Ich habe es aus der James Click hat es in seinem Buch.
Okay, ist auch noch. Okay, ja. Du bist noch im Buch von James Click. Ja. Okay.
Sagt, da Hinweise gibt in Dialogen oder Briefen oder Zeitzeugen eigentlich.
Okay.
Also weil cool. Da gibt es noch Zeitzeugen natürlich.
Ja. Also dass er darüber nachgedacht habe, wie man das Ding jetzt eigentlich nennt.
Genau, und die Definition von Er hat jetzt tatsächlich so eben so eine total agnostische Definition von Information als eben auch als Maß der Überraschung, also Überraschung oder sozusagen oder als die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Botschaft aus einem Zeichenstrom heraus, also sich für eine bestimmte Botschaft zu entscheiden. Das ist, also hat Informationen dann im Endeffekt eben auf Vorhersagbarkeit und Auswahl einer bestimmten Botschaft. Also ganz abstrakt versucht dieses Ding zu beschreiben, ohne dass er jetzt irgendwie gesagt hat, da muss irgendwie jetzt irgendwas von einer Bedeutung oder was auch immer. Das war ihm komplett egal. Er hat einfach nur sich für die Eigenschaften von einem Kanal, der mit Fehlern behaftet ist, interessiert und das war's.
Das heißt, wir sind also, dieses Buch muss ich dann lesen.
Ja, also das ist ein Buch,
nur das knapp statt einem Information Age, einem Intelligence Age entgangen, welches sich Deutsch wie übersetzt hätte, sicher nicht Intelligenzzeitalter.
Wahrscheinlich nicht. Ne?
Nachrichtenzeitalter, ist das gruselig.
Würde uns nicht weiter auffallen, ne? Also im Endeffekt. Aber es sind tatsächlich so eben Entdeckungen und genauere Definitionen von Wörtern, die ändern wirklich unsere Welt und so in einem Bereich von 70 Jahren, 80 Jahren und die Geschichte, wenn man da versucht, es ist, also da passieren echt große Sprünge, ne, in den Bedeutungen von Wörtern und so und wie sie zur Selbstverständlichkeit werden.
Diese ändern sich ja wieder. Was ich zum Beispiel so cool finde, ist die Bedeutung des Wortes Memetics, also Meme.
Ja,
Memetics. Das finde ich ganz großartig, dass ja dieses Wort selber einer memetischen Verzerrung unterworfen ist.
Wieso?
Die Susan irgendwas, what's her face, ich weiß nicht, wie heißt sie, die Forscherin, die das
eine Meme-Forscherin.
Ja, die den Begriff als erste postuliert hat.
Also,
da gibt es eine erste, eine Frau.
Noch vor Dawkins. Die meisten
eine Leute. Eine Frau Susan irgendwie.
Okay.
Ich habe jetzt den Bookmark nicht mehr gesetzt, ich müsste ewig und drei Tage suchen, aber die leitet ein Forschungsinstitut und dieses Forschungsinstitut ist schon, glaube ich, von mehreren Unis abgewandert, weil es sich doch um eine exzentrische Persönlichkeit zu handeln scheint. Sie selber, die diesen Begriff als erste vorgeschlagen hat, um zu beschreiben, dass Ideen sich von Geist zu Geist fortpflanzen, also dass Ideen sich fortpflanzen, die meint das wörtlich, also die spricht, die ist, wie sie das zuerst beschrieben hat, tatsächlich davon ausgegangen, dass es so etwas gibt wie also dass man Ideen beschreiben kann wie Lebewesen und wenn du ihr zuhörst und wenn du ihre Schriften liest, bist du dir nicht sicher, ob sie jetzt die Unterscheidung zwischen ich rede jetzt von abstrakten Konzepten und ich rede von Geistwesen, die von Kopf zu Kopf hüpfen und durch Übertragung Leute anstecken. Und Leute sind dann quasi Träger von diesen Wesenheiten. Ja, das ist fast ein mittelalterlicher dämonischer Begriff. Ob sie diesen Unterschied selber noch parat hat,
okay,
dessen ist man sich dann gar nicht so sicher.
Wäre faszinierend.
Und es ist auch kein Zufall, dass auf ihrer Homepage, soweit ich sie noch vor Augen habe, das Virus, das eben im Begriff ist, Gene zu verpflanzen, diese Skizze, die wir alle aus dem Biologieunterricht kennen, die natürlich nichts damit zu tun hat, wie Viren wirklich ausschauen, dass dieses Ding auf ihrer Homepage irgendwo als Grafik rumsteht. Ich finde es lustig, also da, dass der Begriff Meme von sowas herkommt, von so einer doch, wenn vielleicht auch Wissenschaft, so doch ganz entschieden Fringe-Science-Persönlichkeit. Dann eben über Dawkins und so. Und jetzt plötzlich hat Meme was damit zu tun, dass Cat Can Has Cheeseburger.
Ja. Ich habe immer dem Dawkins dazu zugesprochen. Bis jetzt lebt, kann schon sein, dass es eben vorher auch schon benutzt wird, weil die Wortbildung ist ja schon ein bisschen naheliegend. Aber der Dawkins hat mit diesem Selfish Gene ja auch versucht, eben diesen Perspektivenwechsel zu sagen, wir schauen auf Evolution genauer hin, wenn wir sagen, es geht nur darum, welche Gene es dich vorbereiten und nicht irgendwie, welche Idee wir von dem Wort fit haben. Also Survival of the Fittest, ja. Das ist egal, sondern, okay, Susan Blackman. Sondern es geht um die Fortpflanzung, also um die, über, also über die Vervielfältigung des Gens und somit haben wir, müssen wir uns nicht mehr so viel streiten, was der, Doc, was der Darwin jetzt mit dem Wort fit gemeint hat, ja, dem Survival of the Fittest. Was ja ganz nützlich ist und wenn man sowas Ähnliches für das Meme auch machen will und sozusagen den, den Willen zur Vervielfältigung jetzt der, der kleinsten vervielfältigbaren Einheit zuschreibt und nicht mehr irgendwie den Wesen oder den, den Menschen, die tatsächlich ein, was wollen können, dass man da vielleicht ein bisschen genauer hinschaut, was es eigentlich ist.
So, und jetzt die letzten 30 Sekunden noch einmal bitte.
Wieso?
Weil ich es nicht mehr aufgenommen habe.
Okay, okay. Na, was, was ich sagen wollte ist, Richard Dawkins hatte dieses Buch The Selfish Gene geschrieben.
Ja.
Und The Selfish Gene ist sozusagen dieser kleine Perspektivenwechsel, dass es nicht darum geht, welche Lebewesen
sondern nur ausgewählt welche einzelnen
werden,
Gene.
Welche einzelnen Gene ausgewählt ja. werden.
Was jedes eben Gen will leben.
Genau, was das sozusagen dieses komische Ding, was Darwinisten dann immer sozusagen, dass die, ich kann mich noch erinnern, früher war es wichtig, was hat Darwin jetzt gemeint mit Survival of the Fittest?
Ja, und ja. das ist eben nicht mehr wichtig. Aber danach hast du noch etwas gesagt und das habe ich, das ist dann untergegangen. Und im Informationsrauschen auf dem Kanal.
Und dann eben, und das ist eben dieselbe Geschichte, wenn man die eben auf Memes, auf sozusagen nachahmbare Informationseinheiten oder Zählungen, dann, und kann ja sein, dass das da auch gelingt, dass das auch ein nützlicher Perspektivenwechsel ist.
Ja, ganz, ganz zweifelsohne. Ich habe jetzt nur gemeint, dass ich es amüsant finde, dass Memes der Begriff Meme selber der memetischen Verzerrung unterliegt.
Okay.
Das hier wäre Ihre Webseite übrigens, die ich dir hier zeige.
Ist memetische Verzerrung so ein, schon so ein...
Ja, nein, das ist ja älter. Da geht es ja... da geht es ja dann plötzlich um die Mimis, Mimesis, um die Nachahmung. Also ja. das ist ein Begriff, den wir aus der Dichtkunst und der, der Poetik kennen. Ich denke aber doch, dass wir unser Publikum genug berauscht haben auf diesem Kanal. Oder?
Ja.
Und ich entschuldige mich für mein siebenminütiges rechte Kapitalismuskritik beschreiben wollendes Gestotter
am Anfang. Das war gut.
Das war gut, aber fühlte sich für mich elendslang an.
Naja, also ich habe es sehr interessant gefunden.
Gut. Also jedenfalls die Dame, von der ich gesprochen habe, heißt Susan Blackmore und scheint ungefähr der gleichen Generation anzugehören wie der Dawkins und nicht etwa einer älteren. Somit weiß ich jetzt nicht, wem ich den Begriff Meme zuschreiben soll. Ihre Webseite behauptet, dass es von ihr kommt.
Ja. Okay.
Vielleicht kennen sich die beiden auch.
Ja.
Schaut so aus.
Dawkins ist ja kein Meme-Forscher geworden und sie ist Meme-Forscherin, also meine Güte. Soll sie es haben?
Ja. Meme-Lab. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Pflaster, ich wünsche einen wunderschönen Abend.
Ja. Danke, bis bald.
Ciao, ciao.